Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel. Zurzeit geht es hier um das 5. Buch Mose, auch Deuteronomium genannt. Diese griechisch-lateinische Bezeichnung bedeutet wörtlich übersetzt zweites Gesetz. Das liegt daran, weil wichtige Teile von Gottes Gesetz, das er dem Volk Israel am Berg Sinai gegeben hat, im 5. Buch Mose in groben Zügen wiederholt werden. Und dafür gibt es einen bestimmten Grund. Denn fast alle Israeliten, die damals am Berg Sinai dabei waren, sind inzwischen gestorben. Das heißt, ihr Anführer Mose steht nun vor den Kindern und Kindeskindern jener Israeliten, die sich vor vielen Jahren von Ägypten aus aufgemacht hatten, um das verheißene Land Kanaan in Besitz zu nehmen. Zu dieser neuen Generation von Israeliten redet Mose und ruft ihr Gottes Gesetz in Erinnerung. Diese neue Generation von Israeliten ist es auch, die endlich in das Land Kanaan hineinmarschieren soll. Davor nämlich waren die Väter und Großväter zurückgeschreckt, aus Angst vor den dort lebenden Völkern. Als Strafe mussten sie weitere 38 Jahre wie ein Nomadenvolk durch die Wüste umherziehen. Wenn die Israeliten das Land Kanaan in Besitz nehmen werden, sollen sie nicht wie wilde Horden in das Land einfallen, die einfach alles, was sie kriegen können, an sich reißen. Sondern Gott legt offenbar Wert darauf, dass von Anfang an ein Gemeinwesen entsteht, das für alle Israeliten eine gute Lebensgrundlage schafft und für ein friedliches Miteinander sorgt. Deshalb bekommen sie von Mose schon im Voraus verschiedene Rechtsvorschriften genannt, die im Land Kanaan angewendet werden sollen. In der vorigen Sendung, in der wir aus dem 5. Buch Mose das Kapitel 21 erreicht haben, ging es um folgende Themen. Was tun, wenn ein Mordfall nicht aufgeklärt und der Täter nicht bestraft werden kann? Welche Rechte soll eine kriegsgefangene Frau zugestanden bekommen, wenn sie von einem Israeliten geheiratet wurde? Und mit welcher Strafe hat ein junger Mann zu rechnen, der sich in ungehöriger Weise gegen seine Eltern auflehnt? Zum letzten Abschnitt von Kapitel 21 kommen wir jetzt. Und ich warne Sie schon mal vor, die Verse 22 und 23 sind alles andere als eine leichte Kost. Im Auftrag Gottes gibt Mose den Israeliten die Anweisung: Wenn jemand eine Sünde getan hat, die des Todes würdig ist, und wird getötet, und man hängt ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn am selben Tage begraben. Denn ein Aufgehängter ist verflucht bei Gott. Auf dass du dein Land nicht unrein machst, das dir der Herr dein Gott zum Erbe gibt. Lassen Sie uns zunächst mal nüchtern betrachten, was in diesen beiden Versen drin steht und was nicht. Es geht nicht um die Todesstrafe durch Erhängen. Die war im alten Israel überhaupt nicht üblich. Sondern wenn jemand ein todeswürdiges Verbrechen begangen hatte, dann wurde er gesteinigt. Deshalb heißt es auch in Vers 22 ausdrücklich, dass ein solcher Verbrecher zunächst getötet und dann, möglicherweise nur in bestimmten Fällen, an ein Holz gehängt werden sollte, eventuell an einem Baum. Dass so mit einem Hingerichteten umgegangen wird, kennt man auch aus anderen Kulturen. Das Zurschaustellen des Leichnams soll nicht nur eine Warnung für alle anderen sein, sondern im Grunde ist es als Bestandteil der Strafe, also als Strafverschärfung zu verstehen. Niemandem soll verborgen bleiben, dass dieser Mensch ein schreckliches Verbrechen begangen hat und dafür bestraft wurde. Wegen seiner Tat wurde er aus der Gemeinschaft ausgestoßen. Und auch die Gemeinschaft mit Gott ist in die Brüche gegangen. Er ist verflucht bei Gott, heißt es in Vers 23. Trotz allem sollte die Bestrafung eines Verbrechers nicht zu einer Gewaltorgie ausarten. Aus Berichten des Mittelalters ist zum Beispiel bekannt, dass gehängte Verbrecher manchmal bis zur völligen Verwesung zur Schau gestellt wurden. Dabei könnte ich mir vorstellen, dass eine solche Vorgehensweise auch zur Verrohung eines Volkes beitragen kann. Das jedoch würde der eigentlich gewünschten Abschreckung entgegenstehen. Die Anordnung aus Vers 23, wonach ein Hingerichteter noch am selben Tage begraben werden sollte, verhinderte auf jeden Fall maßlose Exzesse. Für Christen interessant ist die Tatsache, dass eine zentrale Aussage aus Vers 23 mehr als 1000 Jahre später noch einmal eine ganz besondere Bedeutung bekommt. Sicher haben weder Mose noch die anderen aus dem Volk Israel davon etwas ahnen können. Im Galaterbrief Kapitel 3 greift Paulus diese eine Aussage inhaltlich auf und deutet sie auf Jesus Christus hin. Paulus schreibt, Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Mit dem Holz ist in diesem Fall das Kreuz von Golgatha gemeint. Dass Jesus damals gekreuzigt und nicht gesteinigt wurde, wie es eigentlich der jüdischen Hinrichtungsart entsprochen hätte, ist auf die besonderen politischen Gegebenheiten zurückzuführen. Denn die religiösen Führer der Juden überantworteten Jesus damals an die Römer, weil sie als Besatzungsmacht das Sagen im Lande hatten. Nur sie durften ein Todesurteil auch tatsächlich vollstrecken. Und das taten sie auf ihre Art und Weise, indem der Verurteilte gekreuzigt wurde. Diese Art der Todesstrafe, die von alters her im jüdischen Volk nicht angewendet wurde, greift Paulus im Galaterbrief auf, und er bringt damit zum Ausdruck, dass Jesus an einem Kreuz sterben musste, dass er dort am Holze hing, wie ein Schwerverbrecher, der normalerweise nach jüdischem Recht gesteinigt und dann ans Holz gehängt worden wäre. Das alles zeugt von der schweren Schuld, die Jesus auf sich geladen haben muss. Diese Schuld hat ihn sogar von Gott getrennt. Er war verflucht, um die Worte des Apostels Paulus und zugleich auch Moses Worte zu gebrauchen. Doch worin bestand diese Schuld? Warum wurde Jesus wie ein Schwerverbrecher hingerichtet? Nun, weil er die Schuld aller Menschen auf sich nahm und die gerechte Strafe für ihre Sünden erduldete. Er wurde für uns zum Fluch, schreibt der Apostel Paulus, um uns von dem Fluch des Gesetzes zu erlösen. Zurück zum 5. Buch Mose. Hier erreichen wir nun Kapitel 22 und damit zugleich einen weiteren großen Abschnitt, der mit Kapitel 26 seinen Abschluss finden wird. In diesem Abschnitt geht es um eine Vielzahl von Gesetzen und Regelungen, die das persönliche Leben, aber auch das Miteinander in der Familie und der Nachbarschaft ordnen. Im Gegensatz dazu handelten die zurückliegenden Kapitel 8 bis 21 eher davon, wie der religiöse Alltag und die Gemeinschaft als Volk gestaltet werden sollten. Davor, in den Kapiteln 5 bis 7, ging es im Wesentlichen um die 10 Gebote und ihre Auslegung. Und ganz am Anfang stand ein geschichtlicher Rückblick auf die Zeit der Wüstenwanderung des Volkes Israel. Falls Sie in Ihrer Bibelausgabe eine andere Gliederung vorfinden, kein Problem, denn man kann das 5. Buch Mose auch nach anderen Gesichtspunkten unterteilen. So erwähnte ich beispielsweise in einer der letzten Sendungen, dass das 5. Buch Mose wahrscheinlich den Inhalt von insgesamt 8 einzelnen Reden wiedergibt, die Mose kurz vor der Einnahme Kanaans an sein Volk richtete. Manche Theologen wiederum vermuten, dass es sich nur um 3, dafür aber längere Reden handelt. Wie es auch sei, in den ersten Versen von Kapitel 22 geht es um Hilfsbereitschaft dem Nächsten gegenüber und um Ehrlichkeit. Heute würde man vielleicht von gut nachbarlichen Beziehungen sprechen. Hören Sie jetzt also die Verse 1 bis 4. Dort heißt es: Wenn du deines Bruders Rind oder Schaf irregehen siehst, so sollst du dich ihrer annehmen und sie wieder zu deinem Bruder führen. Wenn aber dein Bruder nicht nahe bei dir wohnt und du kennst ihn nicht, so sollst du sie in dein Haus nehmen, dass sie bei dir bleiben, bis sie dein Bruder sucht, und sollst sie ihm dann wiedergeben. so sollst du tun mit seinem Esel, mit seinem Kleid und mit allem Verlorenen, das dein Bruder verliert und du findest. Du darfst dich dem nicht entziehen. Wenn du deines Bruders Esel oder Rind unterwegs fallen siehst, so sollst du dich ihrer annehmen und ihnen aufhelfen. Soweit die Verse 1 bis 4. Vor allem in großen Städten kommt es häufig vor, dass Leute kaum etwas über ihre Nachbarn wissen und anscheinend auch keine näheren Kontakte mit ihnen pflegen wollen. Schade eigentlich, denn solche Kontakte können das Alltagsleben erleichtern und bereichern. Inzwischen gibt es Nachbarschaftsinitiativen in manchen Stadtteilen, die den Menschen dabei helfen sollen, ihr Schneckenhaus zu verlassen und auf andere zuzugehen. So, als ob es darum ginge, mal etwas ganz Neues auszuprobieren. Nun, für viele ist es offenbar etwas völlig Neues, eine gute Nachbarschaft zu erleben. Aber das gab es schon zu Moses Zeiten und bestimmt auch schon lange davor. In den Bibelversen, die ich eben vorgelesen habe, wird nur bestätigt, dass Gott die oft zitierten gutnachbarlichen Beziehungen ausdrücklich befürwortet. Außerdem werden die Israeliten ermahnt, den Nachbarn gegenüber ehrlich zu sein und sich nicht an ihrem Eigentum zu vergreifen. Weiter mit Vers 5. Mose fordert die Israeliten auf: Eine Frau soll nicht Männersachen tragen und ein Mann soll nicht Frauenkleider anziehen, denn wer das tut, der ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Seitdem diese Anweisung an die Israeliten ergangen ist, sind mehr als 3000 Jahre vergangen. Seitdem hat sich gewiss ein paar hundert Mal verändert, was man als typische Frauen- und als typische Männerkleidung bezeichnen würde. Und eines ist so gut wie sicher: Im alten Israel hatten zur Zeit Moses weder die Männer noch die Frauen die Hosen an, sondern sie trugen überwiegend lange Gewänder. Allein diese Tatsache lässt erahnen, dass es hier nicht im Detail darauf ankommt, was ein Mann und was eine Frau anziehen darf und was nicht, sondern weil Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat, soll dieser Unterschied auch durch die Kleidung zum Ausdruck gebracht werden. Das entsprach damals auch der unterschiedlichen Rollenverteilung im religiösen Leben. Darüber hinaus vermuten manche Forscher, dass die Israeliten es anderen fremden Völkern nicht gleich tun sollten, bei denen sich Menschen für bestimmte Rituale verkleideten oder auch die Kleidung des jeweils anderen Geschlechts trugen. Der Anweisung aus Vers 5, sich angemessen zu kleiden, folgen nun einige weitere Anweisungen, die auf den ersten Blick ein buntes Sammelsurium ergeben. Doch anscheinend geht es hier um verschiedene Selbstverständlichkeiten aus der damaligen Zeit, die nicht in Frage gestellt werden sollten, weil sich auch darin letztlich Gottes gute Ordnungen für seine Schöpfung zeigen. So heißt es in den Versen 6 und 7: Wenn du unterwegs ein Vogelnest findest auf einem Baum oder auf der Erde mit Jungen oder mit Eiern und die Mutter sitzt auf den Jungen oder auf den Eiern, so sollst du nicht die Mutter mit den Jungen nehmen, sondern du darfst die Jungen nehmen, aber die Mutter sollst du fliegen lassen, auf dass dir's wohlgehe und du lange lebest. Ich denke, dass wir gar nicht so falsch liegen, wenn wir diese beiden Verse als eine Anweisung zum Artenschutz verstehen. Vögel gehörten damals zu den erlaubten Nahrungsmitteln. Wer jedoch darauf verzichtete, auch noch die Vogelmutter zu verzehren, der sorgte letztlich dafür, dass sie weiteren Nachwuchs bekommen konnte. Auf diese Weise sorgte der Mensch zu eigenen Gunsten für den Fortbestand einer Nahrungsquelle. Natürlich erinnern mich die beiden gerade vorgelesenen Verse auch an eine Episode aus dem Matthäusevangelium, obwohl es dort nicht um das Verspeisen von Vögeln geht, wohl aber um Gottes Fürsorge für sie. Jesus erzählt seinen Jüngern, dass kein einziger Sperling vom Himmel fällt, ohne dass der Vater im Himmel es bemerkt. Und dann sagt Jesus sinngemäß: Ihr seid doch so viel mehr wert als diese Sperlinge. Wie kommt ihr da auf die Idee, dass Gott euch aus den Augen verlieren könnte? Habt keine Angst, wenn euch die Menschen anfeinden. Gott weiß um eure Nöte. Zurück zum 5. Buch Mose, Kapitel 22. Ich komme nun zu Vers 8. Dort heißt es: Wenn du ein neues Haus baust, so mache ein Geländer ringsum auf deinem Dache, damit du nicht Blutschuld auf dein Haus lädst, wenn jemand herabfällt. Hier handelt es sich nicht etwa um eine Vorsichtsmaßnahme nur für den Dachdecker. Vielmehr wurden die Dächer der Häuser damals als Dachterrasse verwendet. Dort hat sich abends, wenn es langsam kühler wurde, gern die ganze Familie versammelt. Dass spielende Kinder, aber auch unvorsichtige Erwachsene in der fortgeschrittenen Dunkelheit nicht zu Schaden kommen konnten, das lag Gott am Herzen. Deshalb die Vorschrift, ein Geländer auf dem Dach anzubringen. In der letzten Sendung hatte ich erwähnt, dass viele grundlegende Prinzipien der Bibel ihren Niederschlag gefunden haben in den Verfassungen verschiedener Staaten, aber auch in der Justiz sowie im Sozial- und Gesundheitswesen. Im Grunde durchdringen viele biblische Prinzipien aber auch den privaten Alltag der Menschen. Manche Bauvorschriften etwa mögen einem privaten Bauherrn lästig erscheinen, aber letztlich dienen sie doch dazu, schwere Unfälle zu vermeiden und somit menschliches Leben zu schützen. Ein anderes Beispiel. Frisch gebackene Eltern werden darauf achten, welche gefährlichen Gegenstände im Haushalt besonders gesichert werden müssen, damit ihr Nachwuchs sich nicht verletzt. Und selbstverständlich achtet man darauf, dass in der Nacht keine ungebetenen Gäste durch offenstehende Fenster und Türen angelockt werden. Denn dadurch würden die Bewohner des Hauses ihr Eigentum und womöglich sogar ihr Leben gefährden. Ich persönlich bin der Meinung, wenn sich Gott damals, zur Zeit des Mose, um das Geländer auf den Hausdächern sorgte, dann ist es wohl auch heute sein Wunsch, dass wir uns in unseren Wohnungen und Häusern sicher fühlen können. Dafür müssen wir auch selbst ein Stück Verantwortung übernehmen. Auch die Fürsorge für unsere Kinder gehört letztlich dazu. Ein Geländer an der Dachterrasse oder am Balkon schützt sie vor dem Herunterfallen. Aber wir müssen auch ein unsichtbares Geländer der Liebe um sie herum bauen. Einsame oder verwahrloste Kinder, um die sich niemand kümmert, sind ein trauriger Hinweis darauf, dass dies nicht allen Eltern immer gelingt. In unserem Bibeltext komme ich nun zu den Versen 9 und 10. Du sollst deinen Weinberg nicht mit zweierlei bepflanzen, damit dem Heiligtum nicht das Ganze verfalle, nämlich der Same, den du gesät hast, und der Ertrag des Weinbergs. Du sollst nicht ackern zugleich mit einem Rind und einem Esel. Tja, irgendwie tun wir uns schwer mit solchen Anweisungen, weil wir ihren Sinn nicht so recht verstehen. Obwohl, was die Sache mit dem Rind und dem Esel betrifft, da könnte ich Ihnen ein altes, von mir selbst fotografiertes Dia zeigen, das einen Araber beim Pflügen zeigt. Und tatsächlich hatte er einen Ochsen und einen Esel vor den Pflug gespannt. Irgendwie muss die Sache funktioniert haben, aber grundsätzlich sind Ochs und Esel zwei so unterschiedliche Tiere, dass man auf solche Experimente lieber verzichten sollte. Wie schon gesagt, es fällt nicht leicht, den eigentlichen Sinn der eben vorgelesenen Verse zu verstehen. Und weitere Anweisungen dieser Art werden gleich noch folgen. Dennoch meine ich sagen zu können, dass es in der menschlichen Natur zu liegen scheint, Dinge zusammenzubringen und zu vermischen, die lieber auseinandergehalten werden sollten. Das Auseinanderhalten der beiden Geschlechter war vorhin schon ein Thema. Das Auseinanderhalten von Gottesverehrung und Götzenverehrung spielt im ganzen Testament eine wichtige Rolle. Und das Volk Israel sollte sich in diesem Punkt grundsätzlich unterscheiden von allen anderen Völkern. Auch bei Eheschließungen sollte darauf geachtet werden, dass es zu keiner Religionsvermischung kommt. Im Neuen Testament wird ausdrücklich darauf hingewiesen, wie schwierig es werden kann, wenn ein Ehepartner gläubig ist und ein anderer nicht. Und im 2. Korintherbrief warnt der Apostel Paulus ganz allgemein, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Ich fürchte, dass in der heutigen Zeit manche althergebrachten Tabus gebrochen und Grenzen überschritten werden, obwohl sie doch auch eine schützende Funktion hatten. Aus Kapitel 22 lese ich nun die Verse 11 und 12. Sie betreffen augenscheinlich erneut die Kleidung. Da heißt es, du sollst nicht anziehen ein Kleid, das aus Wolle und Leinen zugleich gemacht ist. Du sollst dir Quasten machen an den vier Zipfeln deines Mantels, mit dem du dich bedeckst. Soviel ich weiß, können zwei unterschiedliche Stoffe beim Waschen unterschiedlich stark eingehen und ein Kleidungsstück ruinieren. Und was die Quasten betrifft, so erinnern sie mich an die blauen Quasten des hohenpriesterlichen Gewandes. Über sie heißt es im vierten Buch Mose, Kapitel 15, und dazu sollen die Quasten euch dienen. So oft ihr sie anseht, sollt ihr an alle Gebote des Herrn denken und sie tun, damit ihr euch nicht von eurem Herzen noch von euren Augen verführen lasst und abgöttisch werdet. Abgöttisch werden, diese Gefahr drohte für den Fall, dass Israel sich vom Glauben an den wahren Gott abkehrte. Ich bin der Meinung, dass diese Gefahr auch von Christen ernst genommen werden muss. Häufig ist zu hören, dass sich Christen mehr anpassen sollten an die Wertmaßstäbe einer modernen Gesellschaft. Nur dann hätten sie eine Chance, ihre Mitmenschen mit dem Evangelium zu erreichen. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Denn ein Christentum, das sich kaum noch von den Wertmaßstäben der übrigen Gesellschaft abhebt, hat keine Ausstrahlungskraft. Im fünften Buch Mose, Kapitel 22, erreichen wir nun einen Abschnitt, in dem es um den Schutz von Frauen geht. Genauer, um den Schutz vor Verleumdung und Vergewaltigung. Ich lese die Verse 13 bis 15. Mose spricht zu den Israeliten, wenn jemand ein Mädchen zur Frau nimmt und wird ihrer überdrüssig, nachdem er zu ihr gegangen ist, und legt ihr etwas Schändliches zur Last und bringt ein böses Gerücht über sie auf und spricht, dies Mädchen habe ich geheiratet, und als ich zu ihr ging, fand ich sie nicht als Jungfrau. So sollen Vater und Mutter des Mädchens die Zeichen ihrer Jungfräulichkeit nehmen und vor die Ältesten der Stadt im Tor bringen. Tja, wie kann es dazu kommen, dass ein Mann seine Frau zu Unrecht in schlechten Ruf bringt? Nun, der Bibeltext drückt es schonungslos nüchtern aus, weil er ihrer überdrüssig geworden war. Ein solches schändliches Verhalten war also auch im Volk Gottes möglich. Und um die Frau vor den schlimmsten Folgen zu schützen, sollte sie das Recht haben, ihre Unschuld beweisen zu können. Aus heutiger Sicht eine durchaus peinliche Angelegenheit, in der damaligen Zeit aber sicher ein wichtiger Fortschritt. Allerdings, wenn es sich herausstellte, dass die betreffende Frau ihren Mann hinters Licht geführt und vor allem gegen Gottes Anweisungen verstoßen hatte, erwartete sie eine harte Strafe, nämlich der Tod durch Steinigung. Wie wir bereits am Ende von Kapitel 21 sehen konnten, wurde diese Art der Bestrafung aber keineswegs nur an Frauen, sondern selbstverständlich auch an Männern vollzogen. Gott forderte sowohl von den Frauen wie auch von den Männern im Volk Israel unbedingten Gehorsam. Ich möchte jetzt noch gerne auf den Anfang von Kapitel 23 eingehen. Hier werden ein paar Themen angesprochen, um die manche Bibelausleger gerne einen Bogen machen. Aber da Gott sich nicht geschämt hat, sie anzusprechen, will ich mich auch nicht schämen. Also, die beiden ersten Verse aus Kapitel 23 lauten, niemand soll seines Vaters Frau nehmen und aufdecken seines Vaters Decke. Kein Entmannter oder Verschnittener soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Diese beiden Verse haben mehr miteinander zu tun, als man auf den ersten Blick hin meinen sollte. In Vers 1 geht es wieder darum, dass bestimmte Grenzen, die Gott gesetzt hat, nicht überschritten werden sollen. Die Unverletzlichkeit der Ehe gehört auf jeden Fall dazu. Vermutlich auch nach dem Tod des Vaters sollte ein Sohn die Finger von dessen Frau lassen und eine eigene Familie gründen. Und damit sind wir thematisch auch schon bei Vers 2 angelangt. Meines Erachtens wendet sich dieser Vers gegen eine falsch verstandene Askese, wie sie in anderen Kulturen, aber gelegentlich auch unter Christen üblich gewesen ist. Tatsächlich gab es sogar Männer, die sich so sehr davor fürchteten, der sogenannten Fleischeslust anheimzufallen, dass sie, selbst vor einem operativen Eingriff nicht zurückschreckten. Sexuelle Enthaltsamkeit spielte und spielt bis heute für viele religiöse Menschen eine große Rolle. Wie gesagt, auch unter manchen Christen. In dem zuletzt vorgelesenen Vers sehe ich jedoch einen deutlichen Hinweis darauf, dass Gott nichts derartiges von uns verlangt. Ich selbst habe Menschen kennengelernt, die sich für ein Leben im Kloster oder in einer klosterähnlichen Gemeinschaft entschlossen haben und denen es nach eigenem Bekunden gar nicht so schwer gefallen ist, auf einen Ehepartner und auf Kinder zu verzichten. Doch wenn man längere Zeit mit ihnen Kontakt hatte, spürte man eine innere Traurigkeit, die vermutlich auf diesen freiwilligen Verzicht zurückzuführen ist. Wer also vor einer ähnlichen Lebensentscheidung steht, sollte sich in Erinnerung rufen, dass es ganz am Anfang der Bibel heißt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und deshalb schenkte Gott dem Adam eine Eva. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin auf Wiederhören und Gott befohlen.